Was für mich heute das ist, war in den 2000ern
Hey Buddy!
Erkans Goldkette und Stefans Handtuch, das Dönertier sowie Sprüche und Wortneuschöpfungen wie Brontal machten Erkan und Stefan in den 2000ern zu einem der erfolgreichsten Comedy-Duos. Ihr erster Film unter der Regie von Michael Bulli Herbig erreichte über 1 Million Zuschauer. Ihr Bekanntheitsgrad in Deutschland stieg durch regelmäßige Tourneen, 2 weitere Filme, Synchronisationen in Filmen wie Findet Nemo, wiederholte Auftritte in der Bulli-Parade und ihre eigene Show Hetna TV auf Pro7. Doch nach 26 Folgen in 2 Staffeln wurde die Sendung wieder abgesetzt. Die Presse berichtete über eine angebliche Trennung und Millionen Schulden. Doch wie war das Ganze wirklich? Was macht Florian Simbeck aka Stefan heute? Wir sprechen mit ihm in meiner Heimat über sein Jurastudium, seine politische Karriere, die Wahrheit über das Aus von Erkan und Stefan und über Fehler, die er in der Medienbranche gemacht hat. Ein besonderer Dreh für mich, denn ich weiß noch ganz genau, wie ich das Comedy-Duo immer nachgemacht habe. Mein leider schon verstorbener Stiefvater hat sich dabei kaputt gelacht, mir CDs besorgt und selbstverständlich sind wir zusammen ins Kino gegangen. Und als würde das nicht reichen, haben wir an der mittlerweile stillgelegten Trabrennbahn gedreht, wo wir jedes Jahr den Hochzeitstag meiner Eltern gefeiert haben. Mein Cousin, der selbstverständlich immer mit von der Partie war, hat sogar die Kamera gemacht. Das hätte ich mir nicht besser aussuchen können und ich glaube, Konrad hätte das sehr gefreut. Wenn euch das Format gefällt und ihr regelmäßiger und mehr Folgen sehen wollt, dann abonniert den Channel oder unterstützt uns mit einer kleinen Spende auf patreon.com/maggieherker. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge Scheitern für Anfänger.
Professional Haircut for you.
Also ich weiß, dass meine einleitenden Worte die sind, die du am meisten schon gehört hast. Und zwar, du hast meine Kindheit sehr geprägt.
Oh Mann, ist der Wahnsinn, ja.
Ja, ich weiß.
Gern geschehen, ja.
Stell dir vor, du würdest jedes Mal 1 Euro dafür bekommen, wenn das die Leute zu dir sagen.
Dann hätte ich locker 5 Euro im Monat oder so.
Ja, aber es ist wirklich positiv gemeint, weil mein Stiefvater hat mir auch immer eure CDs gekauft und ich habe euch immer nachgemacht und so.
Okay.
Also es war schon ziemlich cool und ich glaube auch, dass im Hinblick auf YouTube und die Generation, die wir jetzt halt sind, weil wir uns alles nur noch aus dem Internet ziehen, dass Leute wie ich, die gerne vor der Kamera stehen, da schon nochmal anders drauf blicken, dass du eine eigene Show hattest auf Pro7, 3 Kinofilme, du hast mit Leuten wie Bulli Herbig zusammengearbeitet, die einfach so Ikonen, finde ich, sind. Vielleicht siehst du es gar nicht mehr so, weil das von dir irgendwie Homies waren, sind.
Ja, ein bisschen schon. Klar, also wir hatten schon auch ein bisschen Respekt vor Bulli und hat eine tolle Energie versprüht am Arbeitsplatz und alle haben ihm gerne alle Wünsche erfüllt. Mhm. War schon toll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber wie du sagst, klar, wir sind alle Homies gewesen. Wir kamen alle von Radio Energy letztendlich damals.
Als ich dir die Anfrage geschickt habe, da hast du gesagt, Scheitern für Anfänger, ich bin Profi.
Ja, ja, gut, kann man schon fast sagen.
Warum?
Naja, ich habe quasi, sagen wir mal so, recht lange studiert, dann das Studium überhaupt nicht ausgenutzt.
Jura? Oder?
Jura, ja. Habe dann mit der Comedy weitergemacht und als es mit Erkan und Stefan vorbeiging, habe ich dann, ich glaube 2 Jahre später, als dann wirklich kein Einkommen mehr kam, musste ich eine Privatinsolvenz hinlegen.
Ja.
Dann danach langsam wieder angefangen mit Comedy, sich selbst neu entdecken, wer bin ich überhaupt auf der Bühne und dann so langsam hinarbeiten auf ein neues Standbein.
Mhm.
Eins von vielen, ja.
Das ist jetzt im Grunde sehr kurz zusammengefasst, weil man muss ja schon sagen, dass 3 Kinofilme, aber am Ende des Tages, das war mir auch nicht so klar, habe ich in einem Interview gehört, hast du gesagt, ja, das sind halt paar Wochen, da arbeitest du quasi auf Lohnsteuer und die Leute denken aber, ach, Kinofilme hat man ausgesorgt. Und so war es ja am Ende des Tages wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, null. Also da verdienst du nicht viel. Also wenn du dir überlegst, was du am Drehtag bekommst, wenn du als normaler Schauspieler gebucht bist, da verdienst du vielleicht 1.500 Euro pro Drehtag. Und wenn du überhaupt eine Hauptrolle hast, hast du vielleicht 20 Drehtage, dann bist du bei 30.000 Euro.
Mhm.
Auf Lohnsteuerkarte 15, dann will aber der Agent, das Management noch 20%.
Mhm. Ah,
von vom vollen Betrag, ja klar.
Aber
der will dann von den 30, will er dann 20%, sind 6.
Mhm.
15 minus 6 kannst du ausrechnen, wie viel am Schluss übrig bleibt. Ne?
Ja. Aber als ihr zum Beispiel die eigene Fernsehsendung auch auf Pro7 hattet, kam ja auch irgendwo der Punkt, wo Pro7 dann nicht mehr diese Sendung gemacht hat, beziehungsweise es schon vorhatte, aber mit viel weniger Mitteln.
Genau, ja. Das ging dann so, wir wollten eine dritte Staffel machen und wir dachten, das wäre ganz toll, nachdem quasi alle heimischen Drehorte so einigermaßen abgegrast waren, beziehungsweise wir wollten das ganze Ding einfach neu erfinden, wir wollten eine Reiseshow machen, wir wollten halt dann zu den Aborigines gehen oder auf unsere Art und Weise Eskimos interviewen oder sowas, also irgendwas Spannendes einfach. Mhm. Und damals war das so trendy bei den Sendern, dass man sagt, das lassen wir irgendwie sponsern und dann wollten wir, dann haben sie gesucht nach einem Reisesponsor und dann fanden sie aber nur einen, der nur nach Mallorca fliegt. Und dann meinten sie, wir sollten halt mit der Kamera selber gegenseitig in der Fußgängerzone filmen. Und dann haben wir in Mallorca und die Leute ansprechen. Und dann, oder am Strand Ballermann haben wir gesagt, das ist nicht unser Ding. Also das Konzept ist ein anderes. Wir brauchen diese, wir wollen diese Interviews machen mit größerem Team und es geht nicht einfach so. Ja, es ist, man braucht viel Vorbereitung dafür.
Und dennoch,
dann wird es eingestellt.
Ja, aber dennoch wolltet ihr ProSieben die Treue schwören. Also ihr seid nicht zu einem anderen Sender gegangen. Ja. Bereust du das jetzt im Nachhinein?
Sicherlich, ja klar. Also die letztendlich entscheidet immer der Sender und die halten dich halt so lange hin, bis sie was Besseres haben. Mhm. Wie auch immer, ne? Man weiß es nicht, was genau dahinter steht. Aber Loyalität wird selten belohnt in der Branche.
Und das war so ein Punkt, wo ich echt enttäuscht war, weil ich bin eigentlich auch so ein Mensch, der sagt, das zahlt sich aus und Karma, so wie du es auch in einem Interview gesagt hast. Und dann kam so, ja, aber in der Medienbranche.
Total. Also wir haben damals ein neues Konzept mit denen gemeinsam erarbeitet. Eine neue Serie sollte das werden, mit uns beiden in anderen Rollen. Wir waren so Privatdetektive in München, so ein bisschen so Baby-Schimmerlos-mäßig. Mhm. Und es hat uns echt viel Spaß gemacht, haben auch einen ganzen Piloten gedreht. Und der lag dann da einfach ein halbes Jahr lang rum und wurde einfach nicht angeguckt. Und dann haben sie ihn irgendwann in die Marktforschung gegeben. Und dann haben sie irgendwelche Erkan und Stefan-Fans gefragt, was gefällt euch besser, Erkan und Stefan oder das hier? Und dann haben die gesagt, naja, also schon Erkan und Stefan.
Ja.
Und dann ging es nicht weiter. Aber wir haben da echt, wir hätten das Ding auch woanders vorstellen können. Ne? Wir hätten es einfach gewartet, ob ProSieben antwortet oder nicht. Mhm. Und irgendwann ist uns einfach die Luft ausgegangen, nachdem wir sich ein Jahr lang Zeit gelassen haben insgesamt.
Mhm. Wäre das der Schritt gewesen, auch zu sagen, okay, wir lösen uns von den Rollen? War das so ein
geplantes? Ja, das war ja. Das war geplant. Das wollte eine andere Figuren sein. Ja.
Was war denn so der, also du hast bestimmt auch davor gejobbt oder so, was war denn der schlimmste Job, den du mal hattest?
Der schlimmste Job? Oh Mann, also ich habe eigentlich die meiste Zeit meines Studentenlebens habe ich einen Chauffeurjob gehabt.
Ach krass, wirklich?
Ja, das war eigentlich nie so schlimm. Ich habe immer irgendwelche Stars kennengelernt und war auf Konzerten oder das war eigentlich sehr, sehr angenehm. Nur einmal habe ich einen Unfall gebaut, bin eingeschlafen auf der Autobahn.
Oha, ist was passiert?
Das Auto war danach kaputt.
Ja, aber ihr nicht.
Ich war heil. Ja, es war niemand drin. Ich musste noch jemanden abholen.
Ah, okay. Als es mit Erkan und Stefan vorbei... Also, nee, eine Sache war mir auch noch sehr wichtig, was auch so eher Typ Maggie wäre. Ihr habt den dritten Film, den ihr gemacht habt, selber produziert.
Ja.
Und ich bin auch mit der Sendung und mit vielen anderen Sachen immer so auf dem Modus, dass ich sage, ich mache die Dinge alleine.
Ja.
Und damit seid ihr aber auf die Fresse gefallen, ne? Den selber zu produzieren.
Ja, klar. Also, der Film war jetzt schon verhältnismäßig erfolgreich gemessen an anderen deutschen Produktionen, die Filmförderung bekommen.
Ja. Viertelmillion oder so, ne? Oder mehr sogar.
Knapp sogar mehr. Also ich glaube, mit Österreich und Schweiz waren 340 oder 350.000 Zuschauer. Ja. Aber wir haben einfach uns ein bisschen naiv auf jemanden eingelassen, der uns mehr versprochen hat, dass er zurückkommt. Und am Ende kam nur die Hälfte zurück, weil er sich noch eines anderen Dienstleisters bedienen musste. Und deswegen kam aufs Ticket nicht 5 Euro zurück, sondern nur 2,50 Euro. Und dann ging die ganze Kalkulation am Schluss nicht auf. Mm-hmm. Das war für uns natürlich eine Katastrophe. Und wir haben dann sehr hart gearbeitet, um das alles zurückzubezahlen. Mm-hmm. Sind nochmal auf Tour gegangen, haben alles, was wir verdient haben, dann in der Bank gegeben und so weiter. Nur problematisch war, dass das, was man dann als Schulden quasi zurückträgt, steuerlich nicht hundertprozentig anrechenbar war.
Okay.
Weil wir eine GmbH und Co. KG waren. Mhm. Und das eine ist eben körperschaftlich und diese 50% können nicht für die Steuer genutzt werden.
Aber hättet ihr irgendwas anders machen können, dass ihr da irgendwie habt ihr euch irgendwie dann auch nochmal zusammengesetzt und reflektiert? Weil ich glaube, beim Scheitern geht es ja oft darum, dass man nochmal im Nachhinein guckt, was hätte ich vielleicht anders machen können, damit es mir nicht nochmal passiert. Hast du da eine Lehre draus gezogen für dich?
Eine Lehre für mich war auf jeden Fall, dass ich mich immer wohler fühle, wenn ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Mhm. Und oder auch, dass es einfach kein schönes Gefühl ist, wenn man gemeinsam eine Entscheidung trifft und dann einer von beiden so ein bisschen so der war, der gesagt hat, komm, lass es uns doch trotzdem machen und am Ende ist es scheiße.
Ja.
In dem Fall war es eine gemeinsame Entscheidung, aber wir haben so lange jeden Witz gemeinsam durchdiskutiert und dann ist er auf der Bühne einmal super gewesen, einmal total gebombt und dann denkt man sich am Ende, ja, ich mag nicht nachher so dastehen und sagen, ich hab's dir doch gesagt. Hm. Also auch wenn man recht hat, ist es dann kein schönes Gefühl.
Man hat nicht gerne recht, wenn es negativ für beide ist. Ja.
Und deswegen...
Was war denn der schlechteste Witz, den ihr gebracht
habt? Ach, weiß ich nicht mehr, das ist zu lange her.
Nee.
Ich war auch meistens auf der Bühne nicht so besonders mutig. Also ich muss sagen, ich habe mich sehr gerne an unseren abgemachten Text gehalten.
Ja.
Und neue Sachen wollte ich nicht so ad hoc plötzlich ausprobieren.
Ja. Aber gibt es einen Auftritt, der dir hängen geblieben ist, wo du sagst, das war der schlimmste Auftritt in meinem Leben?
Ja, sicherlich. Also es war dann schon immer gut, aber oft war es im Vorfeld eine Katastrophe. Da hat man sich verfahren damals noch ohne Navi oder... wir hatten kein ordentliches Backstage und die Fans sind irgendwie am Fenster gehangen, haben uns beim Umziehen zugeguckt. Was auch mal schlimm war, dass nur der Regen geprasselt hat. Das war so ein Zeltfestival. Mhm. Und wir saßen einfach unter so einem Zelt und der Regen hat drauf geprasselt ohne Ende.
Mhm.
Und man hat nichts verstanden, was so laut war. Mhm. Ich bin auch mal von der Bühne gefallen. Da war der Bühnenrand nicht sauber markiert und das Licht hat sehr geblendet. Und dann habe ich einfach nicht gesehen, wo die Bühne zu Ende war.
Oh shit.
Bin runtergeflogen, war auch krass.
Und aber nicht verletzt, oder?
Nee, nicht verletzt, aber komplett verdreckter Trainingsanzug, weil er in die Erde war. Das Witzige ist, die Leute denken immer, es ist Absicht.
Ich wollte gerade sagen, im Zweifel ist es immer Absicht. Ja.
Ich habe mal ganz fieses Hirn angehauen.
Ich muss jetzt schon lachen, dass ich es gesehen habe.
Eine Wasserflasche auf die Bühne gestellt und da war so ein schwarzer Vorhang drüber und direkt hinter dem Vorhang war so ein Eisenrohr von einem Treppenaufgang.
Ja.
Ich habe mich gebückt, um das Wasser aufzuheben, habe mir hier eine Platzwunde auf der Stirn zugezogen und das Blut lief runter und ich habe gesagt, könnt ihr jetzt in der Pause bitte den Sanitäter kommen? Und da kam halt nicht, weil die dachten sich,
das ist
so gut, Mann.
Scheiße.
Das war auch hart.
Aber konnten die Leute zumindest die Rollen unterscheiden oder haben die euch wirklich das so auch abgekauft, dass ihr die Rollen seid?
Schwer zu sagen. Also wir haben uns natürlich sehr viel Mühe gegeben, so zu tun, als seien wir wirklich so.
Ja.
Aber es gab natürlich auch in der Medienbranche gab es immer irgendwelche Leute, die dachten, wir sind wirklich doof. Die da auch so uns dann nonchalant irgendwie gesagt haben, hey, jetzt noch eine halbe Stunde und dann kriegen wir Überstunden. Und ich so, ja, ich bin der Produzent. Ja, okay, hätte ich es nicht gedacht. Also wo du denkst, was denkst du überhaupt? Ja? Schau mal auf deine Dispo. Steht mein Name ganz oben. Also so Zeug passiert halt schon. Also viele Leute dachten, wir sind so in der Fußgängerzone dahergelaufene Deppen gewesen, die man halt einmal gefilmt hat und dann vor die Kamera gezerrt und alle fanden es witzig. Und dann hat man diesen beiden Idioten einen Kinofilm gegeben. So, keine Ahnung, so wie damals irgendwelche Slutgos oder sowas, Big Brother oder sowas.
Ja. Eine Sache, die ich sehr krass fand auch, war, dass du Michael Bulli-Herbig gesagt hast, du machst, oder du, er hat dir angeboten bei der ne, Bulli-Parade.
Ja, Mann, woher weißt du das?
Ja, du hast es in einem echt schönen Interview gesagt.
Nein, ich habe mich damals darauf angesprochen.
Ja.
Das war das bereue ich zum Beispiel.
Ja.
Das war auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt hätte, sagen hätte sollen, nee.
Ja.
Nee, das mache ich jetzt, das ist eine coole Chance. Weil kurze Zeit darauf hat dann John quasi Erkan Stefan aufgelöst. Ziemlich durch so einen blöden Zufall irgendwie.
Aber das war quasi wieder der Grund Loyalität.
Ja, klar. Logisch, ja. Stimmt.
Und
jetzt, wo du es sagst.
Ja, aber ich weiß nicht, was ich davon lernen soll, weil ich jetzt, weißt du, ich will, das ist halt die Frage. Weil wärst du ein Arschloch gewesen, wenn du es angenommen hättest? Wahrscheinlich nicht, weil das ist ja eigentlich, ich versuche gerade für mich herauszufinden.
Klar, man lebt nur einmal. Andererseits muss man mit sich selbst auch im Reinen sein. Und so eine Entscheidung kann man nicht im stillen Kämmerlein treffen, glaube ich. Vielleicht hätte John sogar gesagt, klar, mach. Ich möchte mich von der Figur lösen.
Ja. Dann hätte es gepasst. Ja, ne?
Dann hätte ich vielleicht einfach ganz offen auf ihn zugehen können. Ich weiß es nicht. Im Nachhinein ist man nicht immer schlau.
Ja. Und dabei muss man auch noch eine Sache sagen, die ich auch wieder voll gut nachvollziehen kann. Es gab so viele Punkte, wo ich dich absolut verstehen kann, dass man auch einem Bulli im Nachhinein auch nicht auf den Sack gehen will, weil da sind noch 200 andere Leute, die irgendwie gerne eine Rolle hätten. Und
du meinst,
so,
dass ich dann quasi dann nicht irgendwie an die Zusammenarbeit angeknüpft habe, um weiter im Game zu bleiben? So
du hättest natürlich, also das sagen halt mir die Leute, ja frag doch mal den, du kennst den noch. Sag ich, aber weißt, wie oft der angelabert wird. Ich will nicht so ein Mensch sein einfach, der irgendwie sowas will, aber scheinbar gehört es irgendwie dazu.
Das ist genau das Ding. Also mir geht es auch so oft, dass ich zu Hause hocke und die Leute labern mich an und ich denke mir, ja, okay, ja, ich überleg's mir jetzt mal. Und dann ruft er noch 2-3 Mal an und denkt man sich, okay, ich gebe ihm jetzt irgendeine Antwort.
Ja.
Und dann probiert man es vielleicht. Ich weiß es nicht, aber damals dachte ich mir, nee, den werde ich jetzt nicht irgendwie auf den Sack gehen.
Klar. Ja, ja. Habt ihr dich wieder gesehen oder ich weiß jetzt nicht.
Einmal wie. Irgendwo begegnet.
Ja, ja. Jetzt machst du Stand-up.
Ja, ja.
Wie kam es dazu? Also liegt jetzt natürlich schon ein bisschen nahe, aber es ist trotzdem deine Persönlichkeit, die jetzt auf der Bühne ist.
Ja, genau. Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Prozess war auch. Oder hast du direkt gesagt, so jetzt?
Also es war schon so, dass ich immer Bock hatte. Ich habe immer sehr gerne Stand-up geguckt. Mhm. Und ich dachte mir schon, das könnte ich. Mhm. War auch der Meinung, dass das, was wir mit Erkan und Stefan gemacht haben, auch Stand-up gewesen sei. Mhm. Was aber faktisch jetzt gar nicht unbedingt stimmte. Mhm. Sondern wir haben eher miteinander gesprochen, nicht zum Publikum. Und ich habe es dann ein bisschen im Kleinen probiert. Zum allerersten Mal, glaube ich, sogar in Berlin im Kookaburra-Club. Ich weiß nicht, wo ich sonst noch war. Auf jeden Fall, es ist schon ein paar Jahre her gewesen. Ich glaube, 1909 oder 1910 waren es meine ersten Solo-Stand-Up-Gehversuche. 2009.
Ich wollte gerade sagen.
Danke.
So.
Ja, verstehst
du? Ich dachte, du willst mich testen, ob ich dir noch zuhöre. Damals
danke.
Im Krieg.
Das war eine harte Zeit.
Als wir im Schnee zur Schule gehen mussten.
Also ja, damals gab es noch gar kein Stand-up, aber ich habe es gemacht.
Ja, du hast es erfunden.
Genau. Aber psch. Naja, also 2009, 2010. Ich dachte schon, das klang komisch.
Wobei ich mich
kann
gestern.
Mich gar nicht erinnern.
Gestern habe ich Hetner TV geguckt.
Und,
und ihr habt noch von D-Mark geredet. Ja, und das war für mich so krass. Ja, Mann, es gab damals noch D-Mark und Flatscreen und Flatscreen.
Voll. Das Teil von unseren Jokes war darauf aufgebaut, dass jemand ein Handy rumläuft und voll wichtig ist.
Ja, ja.
Heute hat ein 4-Jähriger ein Handy.
wir waren noch beim Stand-Up.
Ja, ja, klar.
Das machst du heute, weil das ist wahrscheinlich so etwas, was auch diese Presse, ich habe ja auch, natürlich, wenn ich recherchiere, sehe ich diese ganzen Boulevard-Dinger. Und dann ist eigentlich immer die Überschrift, was macht er heute?
Ja, klar.
So. Und heute machst du Stand-Up, kann man schon so sagen.
Kann
oder?
Man so sagen, weil die Leute wissen oft nicht, was Stand-Up ist. Ne?
Wirklich?
Nee, ganz viele Leute, wenn ich irgendwo hinschreibe, wir machen Stand-Up-Comedy, die verstehen das nicht. Also junge Menschen natürlich schon, aber manche Leute denken, sowas wie Stand-Up, das ist sowas wie, da steht einer auf dem Stuhl, Speaker's Corner in England und spricht da und jongliert gleichzeitig oder sowas.
Echt?
Naja, also, dass die Leute mal verstehen, dass Stand-Up so ist, das wie Kabarett oder... Das checken die viele nicht.
Aber war es denn ein harter Weg dorthin? Also, oder bist du in dieses klassische Loch gefallen nach Erkan und Stefan, als es vorbei war?
Nee, ich habe schon viel, viel andere Sachen gemacht. Also ich hatte teilweise 5, 6 Standbeine.
Geil.
Ja, also ich hatte natürlich immer auch als Schauspieler gearbeitet, hatte diverse kleine Rollen. Ich habe für AXN gearbeitet, das ist ein Sony-Sender, für die habe ich Reportagen gemacht. Habe ich damals sogar auch einen Preis gewonnen dafür, das war ganz cool.
Ja.
Und dann war ich beim Bayerischen Fernsehen und hatte dort die Serie Die Komiker. Es gab eigentlich immer was zu tun und ich konnte eigentlich aus einem sehr bequemen, aus einer bequemen Situation heraus Stand-Up probieren. Weil du verdienst ja da nichts am Anfang.
Ja. Kann man das so irgendwie sagen, ab wann man was Geld reinkommt?
Es kommt Geld rein, wenn du wirklich gute 30 Minuten Material hast, wo du safe sagen kannst, die zerstören. Die sind, die sind richtig gut.
Nennt man Bomben? Nee, wie nennt man?
Bomben ist, wenn du schlecht bist.
Ach, scheiße.
Ja. Rasieren.
Rasieren,
killen, zerstören.
Ich hab die rasiert.
Du musst einfach gut sein,
Bist du, weil mir das gerade kommt, ihr habt einen Jargon früher benutzt, den man halt so auf der Straße gesprochen hat, der hat sich jetzt geändert. Bist du da up to date, wie man jetzt spricht? Könntest du
ja,
jetzt?
Ja, denk schon, ja. Aber weiß nicht,
Ist dein. Wahrscheinlich. Bist du on fleek, ja?
könnte ich jetzt safe behaupten. Ich habe ja Kids,
Ja, stimmt.
Die hängen down for YouTube,
Kennen die deine alten Sachen? Weil wenn die YouTube haben, können die auch
logisch,
dich googeln, ne?
Ja, klar, die kennen das alles.
Ja, aber was sagen die?
Ja, die finden es schon cool irgendwie.
Ja.
Also mein Sohn findet es schon witzig und er wünscht sich immer, dass da nochmal was passiert und so.
Mhm.
Andererseits ist er auch so ein bisschen. In der Situation nicht angeben zu wollen, aber er ist schon stolz drauf.
Geil.
Und dann,
das finde ich aber cool.
Ist okay.
Aber ist ihm denn bewusst, also ich weiß halt nicht, wie das aus so einer jungen Sicht ist, weil wir kennen auch diesen Übergang zwischen Fernsehen und Internet. Mhm. Weil Fernsehen ist nicht mehr das für mich, was es mal war. Und es gibt auch nicht mehr diese krassen Sendungen, wo man vielleicht gerne mal hingegangen wäre. Und du hast es ja noch mitbekommen. Können deine Kinder das auch einschätzen, was für eine Größenordnung das war? Weil heute sind das Klicks, die man als Anhaltspunkt hat.
Das weiß ich gar nicht, gute Frage. Ich meine, die sehen natürlich die DVDs zu Hause und dass ich da bei Disney mitgemacht habe und so weiter.
Stimmt, findet Nemo,
ja. Aber was das für eine Größeordnung war, was das wirklich bedeutet, im Kino zu sein, vielleicht ist es auch viel größer, als es wirklich war für sie. Mhm. Weil ja heute nur die fetten Marvel etc. Sachen im Kino sind. Mhm. Ich kann es nicht wirklich einordnen.
Ja.
Die wissen natürlich auch nicht, was das für ein Drehaufwand ist, ne?
Ja.
Einen Kinofilm zu machen, wie viele Leute da letztendlich dann beteiligt sind.
Mhm.
Dass du heute alles mit dem iPhone machen kannst, stimmt ja gar nicht. Ne?
Dass da Licht mega viel gesetzt wird und sonst irgendwas.
Klar. Ja. Allein was Farbkorrektur, Tonkorrektur ausmacht, damit es nicht springt, wenn du jetzt hin und her schneidest. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel.
Soll ich noch weggehen zwischendurch?
Nee, ich sehe teilweise Videos, wo die Leute gegenschneiden. Und in dem einen Shirt in einem Bild habe ich ein graues Hemd an und im zweiten ist es dann irgendwie so blaugrau.
Ja.
Und ich mir denke, ja, was macht ihr da eigentlich?
Ja, und trotzdem muss man sich ein bisschen davon verabschieden, dieses professionelle Denken zu haben, weil YouTube erlaubt dir so viel, also was ich auch für Formate gesehen habe, wo ich mir dachte, nee, ist nicht dein Ernst, aber die haben Erfolg, weil die Leute irgendwie dankbarer damit umgehen, dass Fehler halt dran sind.
Ja,
also es ist nicht mehr so alte Schule irgendwie. Aber regt natürlich auf, wenn man weiß, wie es eigentlich geht so und wie es eigentlich aussehen sollte.
Total. Also ich finde es auch cool, wenn die Leute da sich frei machen davon.
Ja, ja.
Es gibt ja den Thomas Spitzer und die Hazel Brugger, die machen so eine geile Show. Thomas Spitzer und Hazel Brugger haben eine Show.
Ja.
Die sind total wild, das ist denen scheißegal. Ja. Das ist wirklich einfach nur Wahnsinn. Das ist echt cool.
Wurde dir mal ein Job gekündigt? Also wurdest du mal rausgeworfen?
Nee. Nicht, dass ich wüsste.
Hast du mal gekündigt?
Nee, doch, ja, ich bin mal in meiner Anfangszeit, Chauffeurzeit, bin ich mal damals für Carrie gefahren. Das war so ein Chauffeurservice, der bei Sixt war. Und da habe ich das Auto abends durch dieses Auto privat behalten und nach Hause fahren damit. Aber ich bin nicht nach Hause gefahren, sondern habe noch ein paar Kumpels eingeladen und sind dann mit der Limousine so über die Leopoldstraße gefahren.
Ah.
Und da habe ich zufällig dann fast meinen Chef angefahren. Der ging gerade über die Straße. Das war so ein Pulp-Fiction-Moment, du weißt, wo so Marcellus Wallace über die Straße geht und sagt, Motherfucker.
Scheiße. Und dann hat er gesagt, du fliegst oder Abmahnung?
Das war es dann.
Nächsten
Morgen bringst du Auto rein. Und, gib die Krawatte ab. Die orangefarbene Sixt-Krawatte.
Ich habe von allen Jobs, von wirklich vielen beschissenen Jobs, immer die Arbeitskleidung behalten, die du eigentlich zurückgeben musstest. Aber ich habe sie immer im Schrank hängen, damit sie mich daran erinnert, wo du mal warst, damit du da nie wieder hin musst. So.
Ja, bei Audi war ich mal. Ich habe mal als Schüler bei Audi gearbeitet.
Am Band,
ja.
Das macht man hier in der Gegend so. Ja,
ja.
Nicht viele, die das so.
War super
und so.
Bezahlt.
Ja,
ich habe
ja
auch Nachtschicht gemacht. So habe ich dann quasi Gabelstapler gefahren und so Zeug. Und war super, war echt cool. Also wenn du sagst, was war dein beschissenster Job, das war es nicht.
Mhm. Aber Gabelstapler bist du
noch? Das war ehrliche Arbeit.
Ja, du.
Im Vergleich zu Chauffeur und Kollegin.
Ja, aber Gabelstapler ist ja noch, wenn du eigentlich am Bantel bist, ist das ja noch cool.
Ja, deshalb bist du voller Chef.
Ja, natürlich.
Da musst du ein bisschen schneller rum. Musst du aufladen.
Du kannst voll rumheizen, voll geil. Bist du in der Schule sitzen geblieben?
Nee.
Boah.
Ich war ein Jahr in den USA nach der 11. Und danach konnte ich nicht nahtlos in die 13. gehen. Das ging natürlich nicht wegen Aufbau der Kollegstufe.
Aber
dann habe ich quasi ein Jahr später wieder dort angesetzt, wo ich aufgehört habe.
Ja, aber gut, wenn du Jura, wolltest du Jura studieren? Oder war das so?
Mein erster Studienwunsch war Kfz-Design.
Ja.
Da habe ich aber dann gemerkt, wie früh man da aufstehen muss. Das
echt?
War so, ja.
Oh,
ja, weil ich musste erstmal so eine beim Karosserie, was war das? Modellbau habe ich mich beworben für ein Praktikum und so weiter. Und dann ging es irgendwie um 6 Uhr los und ich so dachte mir, Moment.
Und dann.
Ich studiere jetzt lieber. Ja, genau.
Ja.
Und dann war so die Wahl zwischen, möchte ich Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder Jura machen. Und dann dachte ich, Jura ist vielleicht universeller.
Ja. Aber hast du Jura abgeschlossen oder kam dann Erkan und Stefan und dann hast du gesagt?
Das kam so ein bisschen dazwischen. Ich war dann eigentlich, ich habe Jura gerade noch abgeschlossen mit dem ersten Staatsexamen. Und dann waren wir aber schon in den Proben für den Kinofilm. Und eine Woche nach meiner mündlichen Staatsexamensprüfung war dann schon der erste Drehtag.
Ach geil.
Ja, es war ziemlich heavy.
Krass. Oha.
Also ich habe es sogar noch bestanden, aber mehr schlecht als recht.
Mhm. Aber welchen Bereich musstest du dir das schon aussuchen oder war das erstmal noch so allgemein gehalten?
Jura? Damals?
Ja.
Ich hatte Wahlfach internationales Recht noch, Aber generell musstest du in Zivilrecht, öffentliches Recht und Strafrecht und dann noch dein Wahlfach. Mhm. Ja. Das Wahlfach war aber nur eine von 8 Prüfungen. Mhm. Zivilrecht waren 5, Ölrecht eine, Strafrecht eine, ich glaube sowas, oder 4, 4, 2, 1, sowas.
Hast du schon mal einen Rat bekommen, wo du sagst, das war ein richtig beschissener Rat, den hätte ich mir schenken können?
Mensch, weiß es gerade nicht.
So irgendwie, also die meisten Leute sagen...
Geh raus, mach, der Witz ist super.
wenn die Freunde sagen, ja, ja, super, und dann... ja, die meisten Leute antworten auf die Frage... gib nicht so viel Geld aus, aber antworten auch, wenn ich sage, was war denn der beste Rat, den du bekommen hast? Gib nicht so viel Geld aus.
Okay, ja. Da war ein schlechter Rat, war investier, was du hast, in eine Eigentumswohnung.
Ja.
Das habe ich damals gemacht.
Ja.
Und dann wurde es eng und dann musste ich die Eigentumswohnung verkaufen und ich dachte mir, hey, ist ja cool.
Ja.
Habe ich jetzt schon irgendwie 6, 7 Jahre lang. Und dann hieß es, nee, keiner kauft eine gebrauchte Wohnung, sorry.
Wirklich?
Ja.
Und das sind
die gleiche Bank, die mir das Ding verkauft hat, hat dann gesagt, nee, also die Leute, die sich eine Wohnung kaufen, die kaufen eigentlich das nur, um Fördermaßnahmen mitzunehmen und die sind ja jetzt eigentlich schon abgelaufen, die Wohnung ist ja zu alt, also nee. Dann habe ich eigentlich Geld damit verloren. Ich hätte sie noch ein bisschen länger behalten müssen.
Ja. Also ich hätte, weil das ist das, was ich auch immer höre, im Immobilien kannst du nichts falsch machen. Ja. Das ist so das, was man immer hört.
Genau, ja. Nö, es war ein Scheißrat damals. Ja. Aber was hätte ich sonst damit machen sollen? Mhm. Wenn ich es aufs Konto gelegt hätte, ist wahrscheinlich ausgegeben. Mhm. Und so hatte ich zumindest noch ein gewisses Polster, was ich dann, als es eng wurde, anzapfen konnte.
Ja. Musstest aber dann auch Privatinsolvenz anmelden, oder?
Genau, das hat nicht ganz gereicht.
Für eine Laie, was heißt denn das ungefähr so?
Das heißt, dass du für eine gewisse Periode von 6 Jahren nicht mehr verdienen darfst, als was in einer Tabelle steht, wo drin steht, wie viele unterhaltspflichtige Personen hast du? In meinem Fall waren es 3.
Ja.
Dann darf ich halt dann im Monat, keine Ahnung, sagen wir mal 3.200 Euro verdienen. Alles, was drüber ist, wird dann quasi gekürzt, je nachdem, wie viel es drüber ist. Also es gibt immer noch einen Ansporn, mehr zu verdienen.
Ja,
Also man kann wunderbar gut leben und so, aber man es hat gedeckelt. Also wenn ich jetzt in einem Monat irgendwie 25.000 Euro verdienen, dann behalte ich halt trotzdem nur 3,5. Ne?
Ja, ja, ja.
Und so war es halt teilweise auch, als ich dann für das Bayerische Fernsehen gearbeitet habe. Aber es war auch schön, weil es ging in die Masse rein und dadurch werden am Ende die Gläubiger auch befriedigt.
Genau, genau. War das etwas, wo du offen mit umgegangen bist oder schämt man sich dafür?
Also ich habe damit nie ein Problem gehabt, aber es gibt halt viele Leute, die haben da ein falsches Bild davon. Ne?
Finde ich auch.
Stand in der Bildzeitung irgendwie Millionen verballert, so was ich halt definitiv nicht gemacht habe.
Ja.
Ich habe mich halt mit der Eigentumswohnung sehr nach der Decke gestreckt und habe da immer reingearbeitet. Und dass man keine Millionen verdient, das wissen die Leute halt auch nicht. Ne?
Ja klar, aber das ist das, was ich vorhin meinte. Ich sehe auch nur die Kinofilme, die Sendung und denke mir so ausgesorgt. Und das ist halt,
zu mir kam einer und meinte, du hast doch bestimmt einen Lamborghini. Ich sagte, nee, aber Ferrari, nein. Aber wie viel Porsche? Ich sagte, ich habe gar nichts in der Richtung.
Ja.
Ja, aber du warst doch bei TV Total.
Ja.
Da habe ich gesagt, ja, um einen Film zu bewerben. Ja, aber dann bekommen wir doch locker 1 Million, wenn wir da hingehen. Nein, ist nicht so. Da bekommst du gar nichts, wenn du Werbung machst für dein eigenes Produkt.
Also Stefan Raab kriegt vielleicht 1 Million, aber krass.
Also die Leute denken halt sowas.
Ja, aber ist nicht auch dann... ist das nicht auch dann etwas, wo man sich selber damit konfrontieren muss? Ich sage manchmal, wenn man Erfolg hat, kann man auch richtig unglücklich werden, weil man merkt, hey, das ist gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Ja, also wenn
aber
du, kommt auf an, was du Erfolg definierst.
Ja.
Finanziellen Erfolg oder jetzt viele Fans haben. Und da merkt man natürlich schon, dass in Deutschland, dass es dem nicht wirklich entgegensteht, was du verdienst.
Mhm.
Dem gegenüber, was du preisgibst von dir.
Ja.
Jeder kennt dich, jeder hat eine Meinung zu dir, jeder glaubt, er kann dir seine Meinung sagen, aber du hast nicht die Möglichkeit, dich wirklich dann auch finanziell frei zu machen von dieser Scheiße. Ne? Du wirst trotzdem immer wieder darauf angewiesen, dich irgendwo zu bewerben oder einfach klein zu sein, obwohl dich alle für groß halten.
Ja, ja.
Und damit, das muss man vorher wissen. Es gibt sehr viele junge Leute, die schnell und jung erfolgreich sind und dann voll auf die Fresse fliegen und dann mit Drogen, Alkohol oder sonst was oder einfach frustriert sind.
Ja.
Und sich dann auch nicht mehr trauen, einen normalen Job anzunehmen.
Das ist das Ding, ja.
Ja, ich meine, als es irgendwie hieß, eine von Tic-Tac-Toe würde jetzt irgendwie im Tierpark an der Kasse arbeiten, da wurde sie verspottet und ich dachte mir, ey, finde ich total cool, ne?
Ja, voll.
Das finde ich echt super mutig und
ja,
warum nicht? Scheiß drauf.
Ja. Ich habe auch, als ich mit Fotografie und Video angefangen habe, habe ich einmal auf einem Splash, auf einem Hip-Hop-Festival, die Fotos gemacht für eine Sportmarke. Die wurden halt, also die Sportmarke hat den Künstlern einfach immer Kleidung gegeben. Und ich musste halt dann aber ein Foto von diesen Künstlern machen, wie die halt den Pulli dann so halten. Ja. Sprich, ich habe jetzt nicht krasse Fotos gemacht, so High Fashion irgendwas, sondern es ging nur darum, einfach den Leuten zu zeigen, ja.
Beweisbild.
Ja, genau. So, und dann hat ein befreundeter Tourmanager das gesehen und gefragt, was ich denn da mache. Und dann habe ich gesagt, ja, ich fotografiere das halt und so. Natürlich war es jetzt nicht der glamouröste Job. Mhm. Aber dann sagt er zu mir, ach krass, ja, nur Klofrau hier sei eine schlimmer. Und ich denke mir, Alter, ich bin Mitte 20.
Was für ein Bastard.
Ja, was für ein Bastard. Das dachte ich mir dann auch. Weil ich versuche ja nur meinen Lebensunterhalt als Selbstständige zu bestreiten. Und natürlich ist es nicht so cool, wie ein Tourmanager zu sein. Aber ich meine, er würde ja nie zu seinen Künstlern, die vor kurzem auch noch irgendwie am Arsch waren, sowas sagen, weißt du? Und das fand ich dann so, und hätte er das vielleicht so ein paar Jahre vorher gesagt, es hätte mich getroffen, ich hätte mich geschämt. Und das finde ich sehr schlimm, wenn man noch nicht in dieser Lage ist, selber selbstbewusst sagen zu können, okay, das ist ein Bastard, sondern denkt, oh fuck, und dann versteckt man sich vielleicht oder traut sich nicht mehr, solche Jobs anzunehmen oder so. Und wir wären, also ich glaube, viele Leute wären da draußen, also nicht erschrocken, aber verwundert, wie viele Leute solche normalen Jobs machen, aber im Internet nur die geilen Sachen so. Und das nervt mich halt an diesem Internet-Ding oft, dass man nur mal das Geile sieht, aber nicht zeigt, wie die Realität irgendwie...
Und auch, dass die Leute diese Hemmschwelle nicht mehr haben, dass sie nicht mehr wissen, was ist anständig zu fragen oder was geht dich einfach einen Scheißdreck an, ja?
Ja, aber ich glaube...
Also wenn einer zu mir kommt und sagt, gib's doch zu, du machst das hier nur wegen des Geldes, sage ich, ja, ist mein Job, ist mein Beruf, was denkst du, Depp?
Das ist aber auch ein sehr deutsches Ding. In Amerika klopft man dir auf die Schulter, wenn du halt viel Geld verdienst und man weiß, du machst das auch wegen dem Geld. Für was denn sonst? Und hier in Deutschland ist es immer so Sellout. Gerade im Hip-Hop immer, sobald du in den Charts bist. Oder mehr poppiger machst, dann heißt es so, ja,
Da hat seine Roots
verraten. Ja, genau.
Ja, klar. Naja gut, das müssen die Leute einfach, ich meine, nur wer selbst den Mut hat, mal sowas zu probieren, wird es jemals herausfinden, was es bedeutet.
Ja, klar, aber wie du es schon sagst, in dem Moment, wo du in der Öffentlichkeit stehst, denken die Leute, sie hätten einen Freibrief, auch über dich zu urteilen, dir auch alles Mögliche zu sagen. Und das ist halt nicht so. Man ist immer noch eine Privatperson am Ende des Tages, aber das checken die Leute halt nicht. Was war denn, gab es mal etwas, wo du wirklich dich auch aufgeregt hast über eine Person, die dich angesprochen hat? Also wahrscheinlich, gut, das mit dem Lamborghini war jetzt wahrscheinlich nicht so.
Ja, ist halt naiv, ne?
Ja.
Okay. Richtig aufgeregt, als unser erstes Kind kam, hat jemand gemeint, das war doch bestimmt ein Unfall. Wo ich mir denke, wer bist denn du, dass ich dir das jetzt, wenn dann überhaupt sagen würde?
Wart ihr so jung oder wie?
Ich war 32.
Ja,
meine Frau ist halt dunkelhäutig und dachten die halt irgendwie, das kann nicht ernst gemeint sein oder sowas.
Ernsthaft?
Ja, also so dumme Kacke einfach, wo man sich denkt, was soll ich dem jetzt überhaupt sagen? Also, Also über sowas, so quasi so Dummheit gepaart mit Dreistigkeit.
Ja,
so was mache ich eigentlich nicht. Ja.
Ja. Aber du bist ja auch nicht im besten Bundesland, was Offenheit betrifft, muss ich jetzt immer mehr feststellen, obwohl ich immer die Fahne hochgehalten habe für Bayern. Das ist so manchmal merkwürdig.
Findest du, Bayern ist nicht offen?
Also ich glaube, verallgemeinern ist immer scheiße, aber du merkst schon, wenn du in gewisse Regionen kommst, dass da noch so ganz altes Gedankengut.
Ja klar, logisch.
Wie da ist. Aber wenn du natürlich den Kontrast Berlin hast, ich finde das nie ein guter Vergleich, weil das ist wieder das andere Extrem und da gibt es auch Idioten, von daher.
Ja, der hinkt auch ein bisschen, weil Berlin ist ja auch Großstadt und Bayern ist viel ländliche Region, aber es gibt genauso Ecken in München, wo die Leute komplett offen und locker sind.
In München auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen. Ja.
Das ist, glaube ich, eher so der Stadt-Land-Vergleich.
Ja. Dann lass mich mal gucken. Also sitzen geblieben bist du nicht.
Nee.
Glückwunsch.
Ich hab sehr lange studiert, das ist vielleicht ein bisschen sitzen bleiben. Ne?
Ja.
Ich bin mal das Staatsexamen gefallen beim ersten Versuch.
Ne? Okay, aber das kann man, ist ja noch okay.
Das oder? Ist okay, ja.
Ja. Wann hast du denn das letzte Mal was abgebrochen?
Wann habe ich das letzte Mal was abgebrochen? Abgebrochen im Sinne von einer Ausbildung abgebrochen? Oder
vielleicht
irgendwie.
Hast du auch mal ein Instrument vor kurzem angefangen und sagst so...
Nee, ich habe Rauchen abgebrochen vor kurzem. Das habe ich nicht durchgezogen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ey, das machst du locker bis 80. Ja. Und dann zwischendrin voll aufgegeben. Also echt mega fail.
Ein bisschen mehr Durchhaltevermögen hätte ich dir schon zugetraut.
Weiß schon. Also es tut mir auch leid, alle ehemaligen Jungs, die mit mir gemeinsam damals angefangen haben. Ich denke an euch.
Ich überlege gerade auch, was ich denn mal abgebrochen habe. Doch, ich habe vor kurzem gekündigt, ja. Der beste Rat, hast du einen guten Rat mal bekommen?
Ja, gute Ratschläge. Jetzt ad hoc, natürlich schon viel gute Ratschläge, aber ich wüsste nicht, welcher der beste gewesen ist. Nee, meine Frau gibt mir immer sehr gute Ratschläge. Mhm. Ne? Aber da fällt mir jetzt nicht
ist direkt. Die auch in deinem Job irgendwie so mit drin oder will die davon gar nichts wissen?
Die kommt natürlich schon auch aus der Medien- und Unterhaltungswelt. Ja. Aber aktuell unterstützt sie mich eigentlich hauptsächlich mit den Shows, die wir machen.
Ja.
Also das ist unser Ding, wo wir im Augenblick echt zusammenarbeiten.
Geil.
Und es ist schon cool. Es ist wirklich voll geil. Ja. Und ich merke auch, wie wir megamäßig expandieren und es tierisch Spaß machen, wir kaum hinterherkommen.
Geil.
Und das tut schon sehr gut. Ja. Und es war ein guter Ratschlag von ihr zu sagen, glaub daran, mach das, was du kannst und mach nicht irgendwie, häng dich nicht an andere Leute dann und hoffe, dass mal irgendeiner sagt, ach ja, der Flo, stimmt, da war doch mal was. Sondern mach dein eigenes Ding und...
Ich glaube, das ist auch mega wichtig, das von außen mal zu hören. Ja. Weil diese Konversation, die man mit sich selber führt, manchmal ja ins Nichts führen. Und ich glaube, so eine Person, die von außen das betrachtet und dann gerade noch die Frau, also manche Leute haben es ein bisschen schlechter, da sind die Frauen dann eher, keine Ahnung, die machen vielleicht noch mehr Druck oder so und wollen lieber, dass du das Geld dann nach Hause bringst, ganz, ganz schnell.
Und sagen dir nur, was du immer falsch machst.
Ja, stimmt, ja wirklich, gibt's ja auch, absolut, absolut.
Ja, ich brauche niemanden in meinem Leben, der mir sagt, was ich nicht bin. Der soll mir sagen, was ich bin, was ich kann und dann das auch fördern. Ja. Also mir hat mal ein Kumpel gesagt, wieso machst du nicht selber eine Agentur? Du kennst doch alle Comedians, du kennst alle Bühnen, du bist total connected.
Ja.
Wieso machst du das nicht selbst? Und dann habe ich mir gedacht, ja, selber machen schon, aber ich will nicht für das Einkommen von anderen Leuten verantwortlich sein.
Okay.
Und dann habe ich mich aber entschlossen, eigene Shows zu machen.
Mhm.
So punktuell, hier eine Show, da eine Show und so funktioniert es genau. Mhm. Das ist quasi der Kompromiss aus beiden Ideen. Mhm. Ja.
Mhm. Nimmst du jetzt aus deiner, für mich ist leider die Zeitrechnung Erkan und Stefan und dann eben dein eigenes Ding Stand-Up. Mhm. Nimmst du jetzt etwas auch mit von deinen Erfahrungen in deine jetzige Situation und beruflich, wo du sagst, nee, den Fehler, den mache ich jetzt nicht nochmal?
Ja, immer wieder mal, dass ich nicht immer gleich sofort das erste Angebot annehme. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, ich habe eine super Idee für dich und so weiter.
Mhm.
Ich gucke dann lieber nochmal und vergleiche noch, wen gibt es denn da sonst noch, der das Gleiche macht und vielleicht auch einen guten Job macht.
Ja. Wann hast du das letzte Mal Nein gesagt?
Das letzte Mal Nein? Nein sagen ist für mich wirklich schwer.
Mhm.
Also in Zukunft werde ich öfter Nein sagen, weil ich sage, hey, ich habe eine super Geschäftsidee für dich. Doppelband-Content. Nee, keine Ahnung, zu den Kids. Ja.
Mhm.
Da ist wichtig, Nein zu sagen.
Wirklich?
Ja, leider.
Oh, Mann. Beruflich? Hast du mal so was richtig Krasses abgesagt, wo du gesagt hast, aber Gott sei Dank?
Ich habe vor kurzem eine richtig schöne Buchung leider abgesagt, weil ich da einen anderen Termin drin stehen hatte. Und die haben halt schon zwei, drei Mal verschoben.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, nee, da musst du jetzt einfach treu bleiben, obwohl ich da das Zehnfache bekommen hätte in dem Abend. Das ist dann schon ärgerlich, aber es spricht sich auch rum, wenn du ständig absagst. Also.
Ja. Wann hast du das letzte Mal einen Lebenslauf schreiben müssen?
Nur einen Lebenslauf? schon lange nicht mehr. Nee. Nee, ich glaube, man hat halt so ein Ding, wo man irgendwie mal ergänzt, aber das sind eher so Sachen wie IMDb oder Wikipedia oder sowas.
Was wäre denn dein Rat an alle Leute, die gescheitert sind oder die sich gescheitert fühlen?
Mein Rat wäre, steh auf, überleg dir, was du kannst und lass dir irgendwie, es ist scheißegal, was die anderen Leute denken, weil am Ende gibt dir keiner was dafür. Also peinlich sein darf da gar nichts. Nee, also. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste. Egal, was die anderen sagen.
Ja. Aber ich finde es sehr schwer, sich anzueignen, dass es einem egal sein soll, was andere denken. Ich finde, also es hat bei mir sehr lange gedauert, bis es mir egal war. Und es kommt, irgendwie ist es ja auch so konditioniert von der Gesellschaft.
Ja, oder auch von den Eltern. Also es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, ich kann das meinen Eltern nicht sagen, oder die werden mich bestimmt nicht mehr unterstützen. Es hat viel damit zu tun, dass man die Leute auch unterschätzt, in dem, was sie menschlich drauf haben.
Ja.
Dass man sich nicht traut, hinzugehen und zu sagen, ich habe da eine Idee.
Ja.
Und ich höre und lese von Leuten, die total verzweifelt im Internet schreiben, ich habe keine ordentliche Wohnung, ich komme nicht, weiß nicht, wie ich zur Arbeit komme, ich lebe von Hartz IV, die gängeln mich. Weißt du, solche Sachen, wo ich mal denke, das kann nicht so schwer sein.
Mhm.
Also es du bist nicht gezwungen, zu Hause zu hocken und frustriert zu sein. Mhm. Es gibt irgendwas, was du machen kannst. Mhm. Jeder Mensch hat irgendwas Kreatives, was er kann. Mhm. Deswegen bin ich auch ein großer Freund vom bedingungslosen Grundeinkommen, weil ich mir denke, die Leute haben Bock, was aus sich zu machen. Mhm. Ja, und sie sind so gefangen in diesen Behördengängen und Zwängen und hier und da versuchen, irgendwie wieder hinzukommen. Und ich glaube, wir hätten so einen unheimlichen Aufbruch in unserem Land, wenn alle dieses kreative Potenzial endlich befreit werden könnte.
Glaubst du, es wird kommen?
Nee. Ich glaube, es dauert erst noch locker 20 Jahre, bis es noch 2-3 kleinere Staaten eingeführt haben.
Ja. Dann kommen wir ja eigentlich schon zu dem Punkt, den du auch erahnen kannst, deine politische Karriere.
Hey!
Ja, wenn man deinen Namen googelt, dann stoßt man natürlich auch darauf. Ja, bist du jetzt noch politisch aktiv?
Ich bin gewählt im Kreistag und dort bin ich aktiv.
Ja.
Das ist, finde ich, ein sehr interessantes und auch wichtigen Job, dort zu sein und mitzubekommen, was überhaupt im Landkreis passiert. Ich bin da keiner von den großen Wortführern, aber ich bin ein guter, ich bin ein guter Vertreter der Bevölkerung. Also ich bin dort und informiere mich und unterhalte mich auch mit meinen Mitabgeordneten darüber, ob was in Ordnung ist oder nicht.
Ja. Und wie bist du dazu gekommen? Also gab es einen bestimmten Auslöser zu sagen, hey, ich möchte Politik machen, und warum die SPD?
Die SPD ist für mich immer eine Partei, die einfach für mich für soziales Denken steht natürlich, auch für Gleichheit und nicht im Sinne von Gleichheit, wir geben allen genau das Gleiche, sondern wir geben dem, der mehr braucht, ein bisschen mehr, damit er genauso teilhaben kann. Mhm. Das sehe ich in vielen anderen Parteien nicht. Ich meine, andere linke Parteien sind auch gut aufgestellt, aber ich bin kein Freund von dieser gegenseitigen Kannibalisierung. Mhm. Also warum hat sich das linke Spektrum so aufgesplittert in lauter Einzelfieselmeinungen, von wegen, aber das wäre noch so noch besser und das wäre aber so noch besser. Und die anderen, die bleiben einfach zusammen und holen sich halt auch die Mehrheit. Und wir sind alle lauter kleine Minderheitsrepräsentanten. Ja. Und es ärgert mich maßlos, dieses Verkopfte, dieses unpraktisch Denkende, sich nur am politischen Gegner aufziehen. Das ist so. Das ist eine Katastrophe im Augenblick.
Ist auch aus der Sicht des Bürgers sehr beschissen so. Ja. Man denkt sich so, Leute, arbeitet bitte. Also jetzt mal sehr plump gesagt, aber man denkt sich das halt auch dann irgendwann so.
Tut euch mal wieder zusammen, anstatt euch gegenseitig abzuspalten.
Ja, absolut, absolut.
Also ich meine, das rot-grüne Spektrum, das ist, die unterscheiden sich in 5% von ihrer politischen Meinung. Mhm. Das haben die innerhalb von CDU und CSU viel, viel größere Differenzen.
Ja.
Also ich verstehe es echt nicht.
Und hat dir denn deine Comedy Vergangenheit da irgendwie auch, also kann ich mir vorstellen, irgendwie einen negativen, hatte das irgendwie einen negativen Einfluss auf die Geschichte, oder hat dir das eher was gebracht, dass man dich schon kannte?
50-50.
Ja.
Also die einen denken halt, den kenne ich, das ist ein Depp. Und ganz wenige denken, den kenne ich, ich weiß, der hat Jura studiert, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Mhm. Ja. Also zumindest hast du halt dann sehr viele Leute, die sich auf einmal die eine Meinung zu dir haben.
Ja.
Wie in jeder Branche auch. Ja. Nur in der Politik ist es halt noch viel beschissener.
Ja. Aber das war dir ja bewusst, oder?
War mir nicht ganz bewusst.
Ehrlich?
Ja. Wie der politische Gegner dann sofort, also alles, was du sagst, dir die Meinung verbietet eigentlich. Ne? Also du hast eigentlich dein Maul zu halten.
Wirklich?
Ja, schon. Du musst eigentlich sofort zurücktreten, du bist Nestbeschmutzer, wenn du irgendwas nur kritisierst. Ne? Das ist schon erstaunlich.
Also,
aber es sind auch relativ viele dumme Menschen da draußen, das darf ich nicht vergessen.
Ja. Ist das jetzt eine Erfahrung, wo du sagst, ja, okay, war cool, oder hält sich jetzt dein Engagement jetzt erstmal in Grenzen?
Das hält sich erstmal in Grenzen, ja. Ich finde, in so einem kommunalen Gremium ist es wunderbar, da kann man auch wirklich was bewegen, aber die Landes- und Bundespolitik meiner Partei hier im GOI zu verkaufen, das kann ich im Augenblick nicht unterschreiben.
Mhm. Ja. Ist auch schwierig, ja. Ich würde am liebsten für Scheitern für Anfänger auch mit Schulz mal reden, weil, wow,
Ja, vor allem der ist wenigstens zurückgetreten, aber guck mal die Bayern-SPD an. Das sind lauter Hanseln, die da, die sich die Posten halt so jetzt weiterreichen, irgendwie, ja, jetzt bist du raus, dann geht's der nächste und am Ende sind es die gleichen fünf, die auch bei 5% immer noch ihre Posten behalten.
Ja. Ne? Das Schlimme ist, dass es auch so eine Dreistigkeit hat, dass es so offensichtlich auch ist. Total. Weißt du, ich würde es als Bürger einfach cooler finden, wenn man es mir wenigstens nicht so dreist verkaufen würde. Also ich merke es ja so offensichtlich und das stört mich so. Das gibt euch wenigstens Mühe und tut so als, keine Ahnung, aber das ist schon sehr dreist alles.
So, hey. Da tritt der Bruno zurück und dann sagt die Natascha Kuhn, ja gut, dann mache ich jetzt halt weiter. Und dann fällt ihr auf, oh, ja, geht ja gar nicht so einfach. Gut, dann machen wir jetzt so, machen sie diese Wahl, diese Konferenzen.
Ja.
Und am Ende bekommt sie halt dann ihre, weiß nicht, 51-52%.
Ja.
Und was, wo steht sie jetzt? Was macht sie jetzt? Nichts Neues, außer dass er halt sagt, ja, und Heimat ist auch ein wichtiger Begriff. Heimat. So von wegen, ja geil, haben wir jetzt bei den rechten Parteien was gelernt. Ja, aber sonst nichts. Das ist so.
Was, warum glaubst du, dann reden Politiker nicht so gern über Scheitern? Weil das merke ich, dass da immer drum rum geredet wird. Wir machen keine Fehler, weil sobald das irgendwie zugegeben wird, sind sie am Arsch. Aber würde das uns nicht allen gut tun, wenn wir mal...
Guck den Trump an, ey, wie viel Pleiten der schon hingelegt hat. Das ist so, das zeigt, dass die Leute dem generell nicht unaufgeschlossen sind, zumindest in den USA. Dass sie sagen, ja gut, wer schon mal hingefallen ist, der hat zumindest gelernt, wieder aufzustehen und hat gelernt, alternativ zu denken oder aus Fehlern zu lernen. Aber es tun alle so, als hätten sie nie Fehler gemacht und als würden sie da drüber stehen. Und dann geben sie auch nichts zu. Ich finde es ziemlich verlogen.
Was für einen Fehler hast du denn gemacht, Marc? Politisch?
Politisch habe ich jetzt keine Fehler gemacht. Ich war nie in der Situation, irgendwelche politischen Entscheidungen zu treffen. Fiel mir jetzt nichts ein. Da habe ich ein reines Gewissen eigentlich.
Ja. Schön, ja.
Ja. Ja. Nee, mein einziger Fehler war halt irgendwie quasi selbstschuldnerisch für eine Firma zu haften. Und zu sagen, ja gut, ich zahle es alles privat. Nachdem der Film halt nicht so viel Geld verdient hat.
Musste der, wie heißt er, John, ne?
Musste nicht, nee, da hatte er keine Familie, da konnte das ganz gut stemmen.
Ja.
Aber am Ende des Tages hat er natürlich viel mehr Geld hinlegen müssen als ich. Weil ich wollte gar nicht Insolvenz erklären, aber das Finanzamt hat gesagt, hey, da kommen keine Steuern von dem. Offenbar zehrt er das alles auf. Dann machen wir das jetzt. Dann haben die für mich quasi die Erklärung abgegeben.
Ah, okay, verstehe.
Es ging gar nicht um viel Geld eigentlich.
Warum habt ihr eigentlich aufgehört?
Tja. Da.
Legenden.
Naja, es war eigentlich so, und es war auch ein Mega-Fail eigentlich, dass wir, nachdem wir schon diese neuen ProSieben-Figuren erschaffen hatten und es uns so seelisch so ein bisschen gelöst hatten von der Idee, dass wir nur noch Erkan und Stefan machen, dass wir uns auch ohne Kostüm öfter an die Öffentlichkeit getraut haben. Und da war John mal auf einer Veranstaltung, wo auch Presse war. Und wusste aber nicht an dem Abend, dass dort was ist. Und dachte sich, ach cool, da gehe ich halt rein. Und dann wurde aber erkannt und gefragt, wo denn sein Trainingsanzug ist und wo Stefan sei. Hat er gemeint, ja, ich bin Schauspieler, wir sind nicht an der Hüfte miteinander verwachsen. Und dann stand sofort in der Zeitung, Erkan ohne Stefan. Er hätte irgendwas gesagt, er sei auch alleine aktiv und so weiter. Und dann habe ich am nächsten Morgen um 9 Uhr einen Anruf bekommen von RTL, ob wir noch miteinander sprechen und was ich denn zu der Trennung sagen würde. Und dann habe ich gesagt, was für eine Trennung? Ja, Erkan und Stefan, ihr habt euch auch getrennt. Ich sage, nee, überhaupt nicht, wir haben eine fette Tour geplant gehabt. Also ich glaube, so waren 40, 50 Termine waren angeplant und die haben die Leute schon Karten zurückgegeben, da war ich gerade erst, hatte gerade erst gefrühstückt und ich wusste von nichts.
Oh, krass.
Und dann haben wir mehrere Interviews gegeben, 2 Pressekonferenzen sogar, aber es hat keinen interessiert, dass wir...
Ihr wart offiziell...
Offiziell wurden wir von der Presse beerdigt. Wir haben dann sogar mit der Süddeutschen Zeitung noch ein Interview gemacht und da war dann selbstständig am Ende auch die Überschrift, warum Erkan und Stefan letztendlich doch sterben müssen. So. Also da wurden wir quasi getrennt geschrieben damals. Und da
hast du John Vorwürfe gemacht?
Nee.
Nee, weil es war keine böse Absicht dahinter.
Genauso,
ja,
konnte er genauso wenig einschätzen. Ne?
Ja.
Klar.
Aber umso ärgerlicher, weil die Presse so behindert.
Das ist super behindert. Das sind lauter Idioten. Die schreiben auch, Überschriften ab. Die lesen die Artikel nicht. Das ist
ja.
So. Wir hatten jetzt wieder einen Auftritt in Zweibrücken. Da haben wir eine Comedy-Show gemacht und ich habe einen Kollegen, der ist hörbehindert. Der hat nur 50% seiner Hörfähigkeit. Und deswegen hat er so eine komische Aussprache. Der tut sich einfach ein bisschen schwer, seine eigene Stimme im Kopf zu hören.
Ja, ja.
Und er hat über seine Hörbehinderung gesprochen und hat sehr gute Pointen gehabt und hat auch andere Sachen erzählt. Und dann stand in der Presse, der vermeintlich hörbehinderte Comedian macht, weißt du? Und dann hat er da hingeschrieben, hat sich erkundigt, was es überhaupt heißen soll, sagt er, naja, weil es Comedy ist, dachte ich, sie spielen die Behinderung.
Ja, aber dann informiere ich mich halt.
Dann hätte er an dem Abend ihn auch fragen können.
Ja, ist ja, die Aufgabe eines Journalisten.
Genau, und das ist teilweise der Journalismus heute.
Passt du jetzt auch auf, was du sagst?
Höllisch, total, ja. Also wenn ich Tacheles rede, dann komplett klar.
Ja.
Gehe ich auch komplett nach vorne, nichts verklausuliert.
Ja.
Und dann, es muss wirklich für den Letzten verständlich sein, was ich gemeint habe.
Ja.
Keine Missverständnisse, bitte.
Und bedeutet das aber auch gleichzeitig, also wenn man, will man überhaupt noch mit solchen Leuten reden oder bist du gezwungen, auch mit der Presse zu reden wegen deinem Beruf? Also sitzt ihr euch dann gegenüber und denkt euch, ich hasse dich gerade,
ja, klar.
Aber ihr wisst, ihr müsst das Spiel spielen.
Ich hatte in Aachen so ein Radiointerview, so ein Heini, der saß mir gegenüber und meinte dann, wie viel der Auftritt ist das jetzt und was machst du eigentlich hauptberuflich? Er hat sich einfach null Gedanken gemacht und hat mir die ganzen gleichen Fragen gestellt, die er jedem Typen, der seinen allerersten Auftritt hat, fragt. Und dann habe ich gesagt, hast du überhaupt gelesen, wie ich heiße? Da hat mir auch mal, hat mich immer Philipp genannt. Ich dachte mir, jetzt komm, Alter, das habe ich abgebrochen, das Interview.
Ja. Okay, ja. Abgebrochen, haben wir es.
Ja. Und er hat auch immer so, das hat seine Unprofessionalität schon gezeigt, dass er immer so geschlossene Fragen gestellt hat.
Mhm.
So, das ist, so auf der Bühne zu stehen und 15 Minuten lang die Leute unterhalten, das ist schon eine Herausforderung, oder?
Aber das mache ich auch die ganze Zeit.
Dann sagst
Zeit.
Du ja. Dann kommt mit der nächsten Frage, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst.
Ja. Das kenne ich aber auch noch, ich mache das aber total unterbewusst. Aber vielleicht wollte er dich auch provozieren. Ich habe manchmal das Gefühl, Presse will einen auch gewollt manchmal provozieren, damit man eben was Doofes dann sagt.
Nee, das war ein ziemlicher Larry.
Oh,
Lauch.
Krass. Ein Lauch.
Wenn du das hörst, aus Lauchheim.
Oh, krass. Also ich bin gerade ein bisschen schockiert, muss ich sagen, von dir. Also eigentlich wundert es mich nicht. Man weiß ja, dass die Presse so ist, aber irgendwie, wenn das dann doch die eigene Karriere auch so beeinflusst, gerade mit euch beiden, dann ist das schon...
Das ist wirklich hart.
Heftig irgendwie, vor allem, wenn man dann noch probiert, dagegen zu wirken und es trotzdem nicht dagegen ankommt. Aber wer weiß, für was es gut war.
Ja, wer weiß, klar.
Ja.
Super. Nee, aber ich meine, die Nummern hätten wir auch nicht ewig durchspielen können, das ist ja klar. Also das ist auch nicht mehr so zeitgemäß.
Mhm.
Also ich glaube, wenn wir jetzt noch, wenn es mal irgendwann ein Remake gäbe oder sowas, dann wäre es noch okay, die Figuren so weiterzuspielen, wie sie waren.
Ja.
Aber eigentlich würde heute keiner mehr hingehen und sagen, wir machen jetzt einen neuen Film und kreieren ein neues Paar, wo ein Deutscher und ein Türken spielt.
Mhm.
Das passiert nicht mehr.
Mhm.
Also heute geht man schon hin und sagt... Es gibt genügend türkische Schauspieler, die den Türken spielen können. Da muss man nicht jetzt irgendwie dem die Rolle wegnehmen.
Ja. Ich habe mir gestern auch gedacht, als ich das mir angeguckt habe, es wäre auch jetzt ein bisschen schwierig tatsächlich wegen den ganzen Hip-Hop-Fans, weil Hip-Hop jetzt nochmal so viel mehr Mainstream ist. Mhm. Und Hip-Hop nimmt es dir im Moment sehr übel, wenn du es verarschst. Also wir haben es bei Jan Böhmermann mit Polizistensohn gesehen. Da habe ich mir so gedacht, oha, also was ist mit euch los? Versteht ihr jetzt gar keinen Spaß mehr? Die waren wirklich pisst auf diesen Böhmermann, weil Hip-Hop verarscht man nicht.
Genau.
Das ist unser Hip-Hop.
Keiner kann von dem Scheiß leben, von den Jungs.
Genau, ja.
Aber es sortieren alle noch irgendwo Regale ein.
Ja.
Also
ja,
die brauchen mir nichts erzählen, wie real das alles ist.
Eben. Ja. Ja, cool. Langsam gehen mir tatsächlich die Fragen aus, obwohl ich mir dann immer im Nachhinein wahrscheinlich, mir fallen noch so viele Sachen wahrscheinlich ein. Aber wen glaubst du denn, wen könnte man bei Scheitern für Anfänger noch einladen? Wer hat noch eine Geschichte zu erzählen?
Boah, Martin Schulz finde ich schon mal keine schlechte Idee.
Hast du Kontakt?
Aber ich meine, ob das wirklich Scheitern ist, wenn man so weit oben sagt, okay, hat halt nicht funktioniert.
Nee, mir geht es nicht um das Scheitern. Ich glaube, er fühlt sich, also ich könnte mir vorstellen, ich würde mich sehr gescheitert fühlen. Ich habe das Buch noch nicht gelesen von diesem Journalisten, der mit ihm unterwegs war.
Mhm.
Aber soweit ich mitbekommen habe, hat Schulz sehr viele Entscheidungen getroffen, die er nicht getroffen hätte, wenn er auf sein Bauchgefühl gehört hätte.
Okay,
Sondern auf dieses ganze... Sie müssen jetzt das machen, weil das ist Rot ist jetzt gerade die Lieblingsfarbe von Deutschland.
Wahnsinn,
oder?
Der tolle Berater einfach.
Ja, genau. Und ich glaube, würde der wirklich sagen, ja, das bereue ich. Hätte ich anders gemacht. Weil am Anfang war der ja ein beliebter, cooler Typ. So.
Ja, total, ja. Eben.
Was dann
passiert? Das war eben dieses Würselen-Bauchgefühl.
Ja,
ja, genau, ist cool.
Ja.
Sympathischer Typ. Und dann auf einmal, für mich war dieser Moment, wo er dann irgendwie da stand und sagt, jetzt ruft doch mal alle Martin.
krass, oder?
Hast du auch gesehen, ja, das Video, ja, wo sie dachte, nee, okay, jetzt geht's bergab. Uncool. Das war's.
Aber gibt's auch bei der CSU, ich glaube, Söder hat irgendwie alle mit so Schildern versorgt und dann mussten die alle hochhalten und er dann so, oh,
ja, gut.
Oh, ja.
Da war die aber fleißig am Basteln.
Ja, genau. So Backstage-Material, wie ja, sie genau selber dasteht. Ja, okay, Martin Schulz, ich werde mir Mühe geben. Ich weiß nicht, wie gut erreichbar er momentan. Ich
weiß doch keiner mehr, wer das war. Sharping, ja.
Also Politik, ne? Das wär's. Wie soll man an Politiker rankommen? Das ist halt die Frage, ne?
Ich weiß nicht, vielleicht Leute, die ein cooles Startup hatten, oder? Das finde ich doch sind wirklich die mutigen Leute, oder?
Ja.
Die auch mit einer geilen Brand rausgehen, so diese Cargo-Lifter-Leute, die so irgendwie so einen fiesen Zeppelin bauen wollten, um Lasten zu transportieren. Sowas finde ich super spannend.
Okay, super.
Ja, cool.
Perfekt. Dann hoffe ich. Ich weiß gar nicht, ob man den Leuten sagen soll, ich hoffe, du scheiterst nicht mehr, aber ich finde es halt nicht mehr so schlimm wie vor der Sendung. Ich merke, dass es dazugehört. Ich hoffe, du stimmst mir zu.
Es ist schon wichtig, aber schöner ist es natürlich, wenn es einigermaßen geradlinig verläuft. Aber es geht immer ab, es gibt immer Ups und Downs und ich finde, es gibt Leute, die können viel, viel schlimmer scheitern als nur mit der Kohle. Also ich bin froh, dass wir alle gesund sind. Da bin ich sehr, sehr dankbar und dafür bin ich auch gerne ein bescheidener Mensch und demütig.
Ne? Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Ich werde natürlich überall auf deine Kanäle verweisen und auf deine Tour vor allem.
Das wäre nett, ja?
Ja, absolut, absolut. Und an der Stelle sage ich ja immer, abonniert den Kanal, teilt dieses Video, aber am Ende folgt eurem Herzen.